HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Herr Professor Sellmann, von einer Krise der Kirchen ist gerade ja viel die Rede, besonders von einer Krise der katholischen Kirche. Um zu verstehen, was ursächlich hinter dieser Krise steht, muss man Ihrer Ansicht nach nicht nur über sexuellen Missbrauch sprechen, sondern vor allem auch diese epochale Umbruchsituation verstehen, in der die Kirchen stehen. Worin besteht dieser Umbruch?
Ja, ich freue mich, dass Sie die aktuellen Reformprozesse in einen größeren Horizont eingliedern, weil da gehören Sie auch hin und nur so sind Sie, glaube ich, auch von Ihrer Energie, aber auch von Ihrer Wichtigkeit her verständlich. So wie alle großen Organisationen und Institutionen haben wir einen ganz großen epochalen kulturellen Wechsel in den liberalen Gesellschaften, speziell in Nordamerika, Westeuropa. Und das ist der Wechsel in die Selbstbestimmung, also in die Idee und auch in die Faszination eines selbstbestimmten Lebens, eines selbstbestimmten Freizeitlebens, eines selbstbestimmten Arbeitslebens, eines selbstbestimmten sexuellen Lebens und eben auch, und das ist für die Kirchen jetzt zentral, in ein selbstbestimmtes religiöses Leben. Und man kann sagen, dass die Kirchen darauf nicht eingestellt sind. Die Erschütterungen, die wir miteinander in den Reformprozessen zu ertragen haben, die haben ihren großen Nachhall eigentlich darin, dass wir diesen Wechsel von Pflichtreligiosität in Freiheitsreligiosität erst anfangen zu lernen und uns auch als Kirche erst anfanghaft darauf einstellen.
Herr Sellmann, Sie haben gerade die Stichworte schon genannt, von der Pflicht eigentlich zur Freiheit, und Sie haben auch schon von Energie gesprochen. Was steckt denn so an geistiger Kraft, an geistiger Dynamik hinter diesem Umbruch?
Ja, in der Idee der freiheitlichen Selbstbestimmung oder des religiösen Eigensinns steckt dieselbe Faszination, die wir eben auch in allgemein mit dem Begriff der Selbstbestimmung verbinden. Also keiner von uns würde ja auch in eine Staatsform wechseln wollen, in der es nicht selbstbestimmt zugeht. Wir würden auch nicht in eine Arbeit einstimmen, die nur von uns stumpfes Reagieren und stumpfes Gehorchen verlangt. Und so ist es eben auch im religiösen Bereich, dass der religiöse Bereich eine unglaubliche Kraft hat und eine unglaubliche Inspirationschance auch für moderne und postmoderne Gesellschaften ist. Das ist sozusagen die Habenseite auch dieses Wechsels in die Freiheit. Und das lässt sich an vielen Dingen zeigen. Wir diskutieren das in der politischen Philosophie, dass wir immer merken, dass das gerade postmoderne und differenzierte, diverse Gesellschaftsgestaltungen brauchen Bindungsfähigkeit von Menschen, brauchen Loyalität, brauchen so eine grundlegende globale Solidarität. Das ist ein Motivationsgrund, den wir heute brauchen, um unserer Zeit auf Höhe zu begegnen. Und Religionen sind in der Lage, solche Motivationen, solche Bindungen zu schaffen, zu begründen und auch ihnen Rituale und Symbole zu geben, damit man sie auch leben kann. Das ist eine Sache, in der Religionen gefordert sind. Eine zweite will ich noch nennen. Der ganze Bereich der Gerechtigkeit, der Bereich des Ausgleichs, des Kümmerns um die Armen, um die Benachteiligten. Ein riesiger Impuls, speziell des Christseins, sich um den anderen zu kümmern. Und das ist genauso wichtig und genauso aktuell und keineswegs irgendwie abgelegt oder unnütz. Und moderne Gesellschaften sind gut beraten, sich diese Kraft der Religionen und speziell auch des Christseins zu bewahren.
Im Moment ist das Phänomen aber, dass Kirche vor allen Dingen mit dieser Krisensituation identifiziert wird. Sie haben gerade den Umbruch beschrieben, der auch dahinter steht. Wo kollidiert denn sozusagen diese neuzeitliche Dynamik vom selbstbestimmten Leben mit dem, was in der Kirche Realität ist? Wie zeigt sich das?
Ja, es zeigt sich vielleicht doch am stärksten darin, welches Image die Kirche hat. Und das meine ich jetzt nicht billig oder oberflächlich, aber man muss ja doch unsere Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die Bürgerinnen und Bürger, die haben ja auch einen Kopf auf dem Hals und die haben auch ein klares Orientierungsvermögen und die empfinden Kirche als eine Erlaubnisorganisation. Also die sagen, wer in die Kirche kommt, der gibt seine Individualität ab. Sie sagen, dort wird eigentlich nur regiert, dort wird nach Gehorsam sozusagen organisiert, dort ist es lahm, dort werden die Kreativen, die Leistungsbewussten aussortiert, dort gilt das Alte mehr als das Neue und so weiter. Das ist das Image und das als jemand, der in der Kirche ist, würde ich sagen, das stimmt oft überhaupt nicht, aber wir sind natürlich gut beraten, das ernst zu nehmen und zu sagen, woher kommen diese Bilder? Und diese Bilder haben natürlich auch ein Recht. Zum Beispiel, wenn sie die Sprache, nur die Sprache des Kirchenrechts oder die Sprache des Weltkatechismus, die ist so fremdartig und die ist auch so irritierend, dass man schon verstehen kann, dass Menschen, die sich nicht so intensiv damit befassen, davon abgestoßen sind und eben diese Idee der Selbstbestimmung darin überhaupt nicht wiederfinden können.
Sie haben eben schon gesagt, Herr Professor Sellmann, dieser Umbruch von der Pflicht mehr zu dem selbstbestimmten Leben, der ist eigentlich in den Kirchen noch gar nicht so richtig angekommen oder noch nicht so richtig wahrgenommen worden. Wie kommen Sie darauf?
Ich erzähle ein Beispiel meiner Meinung, also um auch direkt sozusagen, was das konkret heißen kann. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass wir uns in der Organisation von Kirche viel stärker Qualitätsgesichtspunkte geben sollten. Also was ist die Qualität eines Gottesdienstes? Was ist die Qualität einer Erstkommunionvorbereitung? Was ist die Qualität einer Priesterausbildung? Das haben wir nirgendwo wirklich mal standardisiert oder richtig reflektiert. Und wenn Sie das im theologischen oder kirchlichen Bereich vortragen, dann fühlen die Leute sich entwertet. Dann sagen die, man kann pastorale Arbeit, seelsorgliche Arbeit nicht mit Qualitätsgesichtspunkten bemessen. Es ist sozusagen falsch, einen Gottesdienst auch nach der Frage zu beurteilen, wie viel Mobilisierungskraft von ihm ausgeht. Und das sind so Sachen, von denen ich sagen würde, da brauchen wir auch eine neue Kultur von Kirche, eine Dienstleistungskultur nenne ich das, die stärker an das andockt, was Menschen auch sonst im nichtkirchlichen Bereich gewohnt sind. Also die gehen ja auch in Sportverein oder ins Theater oder auch in ihrer Arbeit, werden sie dauernd nach Qualitätsgesichtspunkten beurteilt und müssen sich auch nach Qualitätsgesichtspunkten verbessern. Das scheint irgendwie in Kirche nicht opportun zu sein.
Und aber Herr Sellmann, blicken wir mal auf den Gottesdienst. Was wäre denn die Qualität eines Gottesdienstes oder woran bemisst sie sich? Bemisst sie sich an Zahlen, ob viele Menschen kommen?
Also ich würde jetzt nicht zu schnell aufgeben, den Ehrgeiz zu haben, eine katholische Messe oder einen Wortgottesdienst so kulturell wichtig zu finden, dass er konkurrieren kann, auch mit Theater, Kino oder was das immer da alles so gibt. Und die Qualität würde sich daran bemessen, wie gut vorbereitet ist das, wie ist die Aufenthaltsqualität in der Kirche, wie ist die Zugänglichkeit zur Kirche, wie ist die Öffentlichkeitsarbeit über diesen Gottesdienst, also können die Menschen überhaupt wissen, dass da eine sehr gute Feier stattfindet, wie ist die Ansprache der Leute, wie ist auch die theologische, die intellektuelle, aber auch die musikalische Qualität, all das würde ich als wichtige Punkte finden, ohne jetzt in so eine, ich meine damit jetzt auch nicht so eine technische Optimierung eines religiösen Geschehens, das meine ich jetzt auch nicht, sondern einfach nur ein Eingehen darauf, dass die Menschen solche Erwartungen haben und meiner Meinung nach eben auch zu Recht.
Sie sprechen also von einem Dienstleistungsbewusstsein. Sie sagen, Kirchen müssen sich ganz neu als Dienstleister verstehen. Sie haben 2020 ein Buch geschrieben mit dem Titel Was fehlt, wenn die Christen fehlen? Und Sie haben darin auch ausgeführt, wofür die Kirche in der Gesellschaft gut sein könnte, also welchen Dienst sie leisten könnte. Und da sprechen Sie von der geistlichen Klugheit, die die Kirche unter anderem einbringen könnte. Was meinen Sie damit?
Also danke, dass Sie darauf anspielen, weil mir ganz wichtig ist, dass es ja so Standardantworten gibt, wenn man sagt, was fehlt, wenn die Christen fehlen. Die Standardantwort wird irgendwie sein, ja, angeblich ist dann die Moral weg, die Leute sind dann irgendwie verzweifelter, es fehlt irgendwie so eine positive Autorität und so weiter. Das mag alles sein, aber das sind meiner Meinung nach nicht die wirklich wichtigen Dinge, die fehlen würden. Und deswegen wollte ich positiv mal ein ganz anderes Feld eröffnen, nämlich Christinnen und Christen haben Zugang zu einer ganz eigenen Lebensweisheit, zu einer ganz eigenen Lebensklugheit. Und jetzt muss ich sofort sagen dürfen, dass das jetzt wieder nicht heißt, Nicht-Christen oder Nicht-Glaubende hätten keine Lebensklugheit oder keine Lebensweisheit, sondern ich glaube, Menschen haben in ihrer Lebensleistung, folgen sie bestimmten Einsichten, die sie haben und auch bestimmten kulturellen Idealen und Symbolen, die sie einfach überzeugt haben. Und die Christen und Christinnen haben eben so ein ganz typisches Design von Lebensweisheit im Umgang mit Zeit, im Umgang mit ihrem Körper, im Umgang mit Beziehungen, im Umgang mit dem Tod, im Umgang mit der Welt als solche. Und das wollte ich mal auf den Punkt bringen, weil ich glaube, das würde am empfindlichsten fehlen, wenn die Christen fehlen. Und erst aus dieser eigenen Lebensklugheit und Lebensweisheit kommen dann solche Dinge wie Gottesdienste, Katechismen, Priesterausbildungen oder religiöse, ethische Vorstellungen.
Haben Sie denn den Eindruck, Herr Sellmann, dass nach dieser geistlichen Lebensklugheit auch gefragt wird in der Gesellschaft?
Also ich habe den Eindruck, dass wenn ich mir die Lit Cologne oder die philosophische Literatur oder auch den Feuilleton der großen Tageszeitung oder auch solche Formate wie die Sie verantworten hier im Hessischen Rundfunk, wenn ich mir das anschaue, habe ich den Eindruck, dass überall, wo jemand mit einer klugen Idee aufwartet, wie man leben kann, wie man gerecht lebt, wie man gut lebt, wie man angesichts auch der zum Beispiel der Klimaherausforderung, aber auch der Diversität von Völkern und von Unterschiedlichkeit von Meinungen und so weiter, wer da einen klugen Tipp hat und den so vermittelt, dass man Lust hat, in diesen Tipp einzusteigen, das ist, glaube ich, sehr attraktiv. Das könnte ich auch soziologisch jetzt herleiten, warum das attraktiv ist, gerade weil wir in einer postmodernen und eher fragmentierten Gesellschaft so leben. Und das, finde ich, sollte die Arena sein, in der religiöse Menschen mit sich tummeln und deswegen auch die Christen.
Aber wenn wir gerade noch mal so auf die vergangenen Monate der Corona-Pandemie schauen, das war ja eine extreme existenzielle Verunsicherung und Erschütterung. Da hatte man doch aber das Gefühl, die Kirchen waren so mit ihrer lebenshilflichen Klugheit nicht besonders stark gefragt. Oder täuscht der Eindruck?
Ja, zum einen ist das ja, wenn Sie wollen, die Idee, die ich gerne neu anbieten möchte, dass die Kirchen über Schätze verfügen, die sie im Moment gerade in irgendwelchen Vorratskammern verschlossen haben und dafür andere Dinge hervorbringen, die nicht so attraktiv sind, weil sie nicht in diese Selbstbestimmungskultur hineinpassen. Ich würde aber gerne darauf hinweisen wollen, dass wir in der Diakonie der Kirchen in der Corona-Krise natürlich ein sehr starkes Zeugnis davon hatten, was Christ sein kann. Das ist nur leider sozusagen von den offiziellen Kirchenleitungen irgendwie nicht als Kirche erklärt worden. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, wie man der Meinung sein konnte, die Kirchen seien nicht systemrelevant gewesen, während gleichzeitig Unmengen von Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, von Pfleger, Pflegerinnen, von Krankenhaus, von Ärzten in katholischer und evangelischer Trägerschaft Unglaubliches geleistet haben. Das war ja Kirche, das war auch Weisheit, das war Klugheit, das war Solidarität und das war ein starkes Zeugnis von Christlichkeit, auf die, glaube ich, auch Nichtchristen nicht gerne verzichtet hätten.
Sie hören HR2 Kultur heute in der Reihe Camino Religionen auf dem Weg nachgefragt. Das aktuelle Gespräch mit dem katholischen Pastoraltheologen Matthias Sellmann aus Bochum. Herr Sellmann, die Kirche muss sich verändern, weil sie in einer Umbruchssituation sich vorfindet. Aber Sie sagen, sie kann auch Schätze neu erschließen. Was das konkret bedeutet, haben Sie an einem Beispiel mal auch demonstriert. Sie haben während der Gamescom-Messe in Köln, das ist eine Messe für Computerspiele, im Kölner Dom eine Lichtinstallation gemacht und Sie haben den Dom beduftet. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
Ja, also das war wirklich eine der schönsten so Once-in-Your-Life-Situation, wie man so schön sagt. Das war ganz großartig. Wir durften die große Kathedrale des Kölner Doms, durften wir multisensual, durften wir dort die Kraftlinien des Domes, durften wir neu für junge Leute erschließbar machen. Da kamen wir mit dem Künstlerduo Marius Stelzer, Rupert König und anderen, konnten wir da die gotischen Linien des Domes über Musik verstärken. Wir konnten die Tiefe des Raumes über Licht verstärken. Und wir konnten die heilige Atmosphäre des Domes über einen neuen Duft verstärken, also die Atmosphärik dieses Gebäudes. Sacred Smoke hieß das, das war die erste kathedrale Raumbeduftung. Und das war eine neue Komposition auf der Idee von Weihrauch, aber mit neuen, frischen Geschmacks- und Duftnoten, die mein Kollege Hans Hatt, der ist Riechforscher hier an der Ruhr-Uni in Bochum, kreiert hat. Und tatsächlich das Eindrücklichste war, was wir in der Evaluation dieser drei Nächte von den Menschen erfahren haben. Die haben gesagt, dieser Duft, diese Tatsache, dass eine Kirche anders riechen kann und uns dadurch sozusagen uns selbst auch anders fühlen lässt und Spiritualität auch über die Nase erschließen lässt, das war für viele sehr, sehr neu und sehr eindrücklich.
Das heißt, Sie haben auch ein Publikum angesprochen dabei.
Ja, das ging sogar so weit, wenn ich das kurz erzählen darf. Da waren 50.000 Menschen, die haben zum Teil 2,5 Stunden angestanden, um in die Kirche zu kommen. Das muss man sich mal überlegen. Also sie wollten unbedingt da rein, aber es war zu voll. Ist jetzt auch nicht so häufig, dass wir dieses Erlebnis haben. Und da gab es einen Moment in der zweiten Nacht, da war ein bisschen Ärger und Unruhe und so weiter. Und dann sind unsere Volunteers mit so Duftkarten auf den Domhof gelaufen und haben diese Duftkarten verteilt. Und dieser Duft hat auch so eine neurologische Wirkung der Beruhigung, der sozialen Sympathie. Man wird durch diesen Duft freundlicher zu seinem Mitmenschen. Und die Polizei, der offizielle Polizeibericht, hat später gesagt, dass es für sie sehr erstaunlich war, dass ab dem Moment, wo dieser Duft irgendwie mit den Volunteers da war, dass sich die Lage beruhigt hat. Die Leute waren ruhiger, haben wieder da gestanden und sich gefreut, dass sie in den Dom kamen. Das heißt, das hat nicht nur eine spirituelle Dimension, sondern durchaus auch eine, wie wir das auch aus Beduftungen von Rathäusern oder auch von Kaufhäusern und so weiter kennen. Das hat immer auch eine Idee der mentalen Führung, die wir da so haben.
Wie fügt sich das ein, Herr Professor Sellmann, das ist ja jetzt ein außerordentliches Event, was Sie da beschreiben. Wie fügt sich das denn ein in Ihr Konzept einer Vermittlung geistlicher Klugheit als Lebenskompetenz?
Ja, es greift eigentlich zwei Punkte auf, die wir jetzt in unserem Gespräch schon angetippt haben. Das erste ist, dass mir einfach ein Herzensanliegen ist, dass wir dieses große Lebensklugheitswissen, diese Lebensweisheit des Christseins, die immer mit Gott verbunden ist, mit der Beziehung zu Gott, mit der unglaublichen Vielfalt, eine Beziehung zu Gott zu erschließen, durch Rituale, durch Gottesdienste, durch Gebäude, durch Texte, durch Rollen, durch Lieder, durch neue Formen des Gesprächs und was wir da alles haben, dass das eben jetzt auch mit der Duftdimension verbunden wird. Weil die Duftdimension ist sozusagen vom Weihrauch, im katholischen Bereich dominiert da der Weihrauch. Und das kann man vielfältiger machen. Da kann man was dazulegen und den Menschen mehr anbieten für ihre religiöse Selbstbestimmung, sozusagen auch über andere Düfte auf die Geheimnisse des Kirchenjahres zum Beispiel zu kommen. Und das Zweite ist, ich habe von Dienstleistung gesprochen, von Eingehen auch auf Selbstbestimmungswünsche der Menschen. Das ist dann einfach auch eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität in Kirchen. Um das mal etwas technischer zu sagen, aber jeder, der sich gerne aufhält und sagt, ich möchte auch einen vorbereiteten Raum antreffen als Kunde oder als Kundin oder als Bürger, als Bürgerin, der wird das auch in Kirchen zu schätzen wissen.
Ich würde dem gerne noch mal so ein bisschen nachgehen. Sie beschreiben diesen Umbruch, sagen, die Leute gehen nicht mehr aus Sonntagspflicht in die Kirche, sondern sie pflegen ihre Religiosität in Freiheit. Nun, so eine Erfahrung dieser Beduftung des Kirchenraumes, welche Lehren ziehen Sie daraus oder was können andere daraus lernen? Nicht jeder kann vermutlich so eine Installation in seiner Kirche anbringen.
Also wir entwickeln gerade am Zentrum für angewandte Pastoralforschung, das ich aus diesem Zwecken gegründet habe, um Kirche zu unterstützen. Wir entwickeln zum Beispiel gerade oder sind jetzt fertig mit 4 Raumdüften, eins zu Pfingsten, eins zu Ostern, eins zu Weihnachten und für den Rest des Kirchenjahres, die man einfach in der Kapelle ausströmen lassen kann. Das ist sehr niedrigschwellig, das kann jede Seelsorgerin, jeder Seelsorger, jeder Pfarrer, jede auch evangelische Pastorin kann das erwerben und kann das in seiner Kirche durchführen. Wir haben dazu auch so Begleitmaterialien und Gottesdienstvorschläge und haben das in so ein Rundum-Sorglos-Paket haben wir das eingekleidet, sodass man nicht nur sozusagen den großen Dom mit unglaublich viel Aufwand beduften kann, sondern auch einfach die Kapelle in der Nähe.
Herr Söllmann, jetzt ist die katholische Kirche mal unabhängig von ihren hochspannenden Experimenten ja bundesweit in einem sehr tiefgreifenden Reformprozess. Das ist der synodale Weg. Am kommenden Wochenende kommen die 230 Delegierten zu ihrer zweiten Vollversammlung in Frankfurt am Main zusammen und werden erste Reformtexte und Handlungsempfehlungen diskutieren. Ist dieser synodale Weg in Ihrem Sinne auf dem richtigen Weg, um den beschriebenen Umbruch zu gestalten?
Ja, da möchte ich wirklich ganz, ganz beherzt und auch wirklich sehr selbstbewusst und offensiv sagen, dass die deutsche Kirche stolz darauf sein kann, dass sie diesen Weg gegangen ist, dass sie ihn auch so entschlossen geht und bei allem Rumpeln und allem auch Konflikten und auch brüderlichen Konflikten, die sich da zeigen, packt sie diese Verstörung an, die durch dieses Offenbarwerden von sexueller Gewalt und eben auch von Machtmissbrauch geworden ist. Ich finde, da sollte man stolz drauf sein können. Es gibt andere Kirchen, die das verschämt verschweigen, die das irgendwie nicht untersuchen, und die deutsche Kirche hat es in Auftrag gegeben und mit, wenn man so will, auch mit deutscher Gründlichkeit und deutscher Genauigkeit wird das jetzt auch angegangen. Der Prozess, finde ich, ist gut aufgestellt. Er hat die richtigen Adressaten, er hat die richtigen Durchführungen. Ich bin wirklich bewegt davon, wie viele kluge Menschen da wirklich sich engagieren und ihre Expertise einbringen, von Kirchenrechtlerinnen bis hin zu Politikerinnen bis hin zu Bischöfen natürlich, aber auch Seelsorgern aus der Fläche und so weiter. Und deswegen möchte ich da sehr deutlich Ja zu sagen. Ich freue mich, dass es weitergeht. Ich finde, das ist großartig und wir werden da auch zu guten Lösungen kommen.
Sie sind ja selbst auch Delegierter hier beim Synodalen Weg und Sie arbeiten inhaltlich in einem Teilbereich mit, bei dem es um kirchliche Machtstrukturen, Hierarchie, auch eine neue Führungskultur geht. Wenn wir nochmal diesen Umbruch im Hinterkopf haben, den Sie beschrieben haben, von der Pflicht zur Freiheit, dann ist das ja ein Kernbereich. Was sind da so die wichtigsten Veränderungen, über die diskutiert werden muss aus Ihrer Sicht?
Also in unserem Forum, da geht es um eine neue Machtordnung, um eine neue Gewaltenteilung, Gewaltentrennung innerhalb von Kirche. Und da haben wir jetzt wieder, dass Menschen, die nicht übermäßig religiös, fromm oder kirchlich sind, die leben in einer klar geregelten Demokratie. Da ist es völlig klar, dass die Gewalten geteilt sind. Da ist völlig klar, dass Macht kontrolliert wird, da ist völlig klar, dass Ämter auf Zeit vergeben werden, da ist völlig klar, dass Menschen, die ein Amt haben, rechenschaftspflichtig sind für das, was sie tun. Und da ist auch völlig klar, dass man in Mitbestimmungsprozessen zu Entscheidungen kommt. Und im Grunde machen wir jetzt in diesem Forum nichts anderes als Vorschläge, dass genau diese Routinen und auch diese Errungenschaften des Zusammenlebens auch in Kirche greifen können. Zum einen kann man viele Dinge auch wirklich übertragen, also sozusagen die Erkenntnisgewinne aus politischen Prozessen oder aus kommunalen Prozessen kann man auch in Kirche sehr, sehr, sehr gut einfach übernehmen. Und wir müssen es natürlich immer dann in eine andere Kultur hinübertragen, weil Kirche ist natürlich was anderes als ein Stadtparlament oder als eine Nationalversammlung. Und das geht aber. Da sind sehr, sehr gute Texte, die kann man jetzt ja auch öffentlich einsehen. Und da geht es eben um solche Dinge wie Check and Balances, um Vermögenskontrolle, um Rechenschaftslegung, aber eben auch um gemeinsam neue Gremienmodelle, mit denen man gemeinsam nicht nur berät, sondern auch gemeinsam entscheidet. Und das halte ich alles für einen sehr großen Fortschritt. Und das wird demokratischen Männern und Frauen einleuchten, dass Kirche das so machen will.
Die Texte stehen auf der Internetseite synodalerweg.de, sind jetzt öffentlich. Aber der Haupteinwand lautet ja immer, die katholische Kirche ist kein demokratisch organisierter Verein.
Ja, dieses Statement, da kann man lange drüber sprechen, weil natürlich, ich will das mal dogmatisch sagen, wo der Unterschied ist, dass die Kirche entsteht aus der Erstinitiative Gottes. Das heißt, die Kirche muss immer festhalten, dass sie nicht aus sich selbst heraus entsteht. Gott liebt diese Welt, Gott möchte mit dieser Welt einen Weg gehen und deswegen ist er der die Initiative behält und er ist auch, es gibt eine sozusagen wichtige Differenz zwischen Gott und den Menschen. Das muss Kirche immer repräsentieren. Das muss Kirchenordnung darstellen. Deswegen darf Kirche nie den Eindruck haben, die Wahrheiten, die sie prägt, haben sie irgendwie selber andiskutiert und dann irgendwie entschieden. Das stimmt. Und das wird durch das Weiheamt sozusagen repräsentiert. Also diese Figur, dass Gott der Erste ist, dass Schrift und Tradition dem Menschen entgegenkommen und nicht von ihm geschaffen werden, das wird durch das Weiheamt, vor allem durch das Bischofsamt, repräsentiert. Darin rütteln wir auch nicht. Allerdings die Frage ist, was jetzt daraus folgt für eine reale Machtordnung in Kirche. Und da gehen die Meinungen jetzt auseinander. Die einen sagen, der Bischof muss alles verantworten, alles, was sozusagen an Machtordnung in Kirche gilt. Und wir sagen, man kann dieses Prinzip der Erstinitiative Gottes auch repräsentieren, wenn man zum Beispiel ganze Verwaltung, die ganze Seelsorge und ganz andere Aspekte eben auch auf mehr Schultern verteilt.
Sie haben ja in Ihrer Arbeitsgruppe, in Ihrer Forumsgruppe beim synodalen Reformweg mit dem Regensburger Bischof Voderholzer auch jemanden vor sich, der ganz dezidiert diese konservative Position und diese dogmatische Position vertritt, der eben sagt, der Bischof muss alles entscheiden, da gibt es eigentlich gar keinen Raum für etwas anderes. Und wenn das jemand behauptet, dass es da Raum gibt für etwas anderes, dann ist das eigentlich nicht mehr katholisch. Wie erleben Sie diese Kritik?
Ja, ich will erstmal sagen, dass ich dankbar bin für Bischof Voderholzer, dafür, wie er sich einbringt, dass er sich einbringt. Es sind nicht so viele Bischöfe, die sich auch so sehr engagieren. Katholisch heißt für mich, um das mal spirituell zu sagen, ich will nicht ohne dich bei Gott ankommen. Und ich sage das ganz deutlich, ich möchte nicht in einer Kirche leben, in der ich nicht zusammen mit Bischof Voderholzer mich auseinandersetze und nach dem richtigen Weg suche. Und ich würde mir wünschen, dass er das auch von mir sagt, wobei ich nicht in derselben Position bin wie er. Aber wir sind katholisch zusammen, wir haben viel mehr gemeinsam, als uns trennt. Und natürlich trennt uns etwas und der synodale Weg ist auch ein erwachsener Prozess. Da wird es am Ende auch zu Abstimmungen geben. Und wir stellen eben auch fest, aber auch das ist absolut postmodern oder richtig, dass man auch in Wahrheitsfragen sehr unterschiedlicher Meinung sein kann, auch wenn man sich auf dieselbe Größe bezieht, nämlich auf Jesus von Nazareth und das, was er uns von Gott erzählt hat. Ich hoffe, dass wir eine Gesprächskultur hinbekommen, jetzt auch wieder in Frankfurt, in der Bischof Voderholzer und ich und wir, in der auch Bischof Wölki und andere und so weiter zusammensitzen, uns in die Augen schauen und sagen, wie möchten wir für Deutschland die katholische Kirche so hinstellen und so glaubwürdig machen, dass die Deutschen keine Lust mehr haben, aus dieser Kirche auszutreten, sondern mehr Lust haben und sich freuen, dass sie zu Deutschland gehört und dass sie eventuell sogar dabei sein können.
Vielen Dank, Herr Professor Sellmann, für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.